Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der Schriftsteller Ernst Jünger gilt nicht wenigen als ein Wegbereiter des Nationalsozialismus. Der jüdische Historiker Josef Wulff sah das nicht nur anders. Jünger wurde für ihn sogar zu einem Vorbild, da er den verbrecherischen Charakter des Regimes bereits 1933 klar erkannt hätte. Jünger und Wulff schrieben sich 12 Jahre lang immer wieder Briefe. Nun liegen sie vor. Deutlich zu erkennen ist, dass dieser Briefwechsel kein Dialog auf Augenhöhe war. Ruthard Stäblein stellt das Buch Ernst Jünger, Josef Wulff, der Briefwechsel 1962 bis 1974 vor.
Für Wulff verkörperte Jünger das Modell und die Möglichkeit einer inneren Emigration im Dritten Reich. Denn Jünger sagte 1933 Nein zu Hitler. Während der avantgardistische Lyriker Gottfried Benn die Leitung der gleichgeschalteten Berliner Dichterakademie übernahm, weigerte sich Jünger, ihr beizutreten. Während der Philosoph Martin Heidegger noch das Rektorat an der Freiburger Universität nach Hitlers Führerprinzip ausübte, verwahrte sich Jünger davor, im Völkischen Beobachter abgedruckt zu werden. Und 1942 bekundete Jünger im Tagebuch seine Scham, als er in Paris das erste Mal ein Mädchen mit einem gelben Stern auf der Straße gehen sah. Dort im Tagebuch bezeugte Jünger auch Deportationen und Vergasungen von Juden. Wulff nennt das Jüngers Humanismus.
Der Scheideweg lag damals nicht zwischen rechts und links, war keine Frage von radikal oder konservativ, sondern lediglich eine Frage des Charakters und der menschlichen Haltung.
Wulff sprach mit diesen Worten Jünger als fast einzigen der im Reich gebliebenen deutschen Schriftsteller von jeder Mitschuld an den NS-Verbrechen frei. Und zwar in seinem Dokumentarband über die Beteiligung von Literaten am NS-Regime, der 1963 unter dem Titel »Literatur und Dichtung im Dritten Reich« erschienen ist. Dieses Buch schickte Wulff nach Wilflingen, wo Jünger in seinem Oberforsthaus lesen konnte, dass er sich als heroischer Humanist erwies. Wulff lobte Jüngers leidenschaftliches Menschentum und Jünger las es gern. Und er bedankte sich beim Autor. Nachzulesen im Briefwechsel, der jetzt im Verlag Klostermann erschienen ist. Daraus entwickelte sich eine Freundschaft mit beschränkter Haftung, die bis zum Suizid von Josef Wulff im Jahr 1974 andauerte. Wulff unternahm bereits 1963 eine Pilgerfahrt, wie er es nannte, zu Jünger gen Wilflingen im Saulgau in Oberschwaben. Und Jünger besuchte Wulff sogar 3-mal in dessen Wohnung in der Berliner Giesebrechtstraße. Die Ehefrauen wurden mit einbezogen. Fotos von den Begegnungen in Berlin sind im Briefwechsel abgedruckt. Und doch wurde es kein Dialog auf Augenhöhe. Auch wenn Wulff Jüngers Anerkennung erheischte und am Briefende von Haus zu Haus grüßte, auch wenn Jünger um die Gesundheit von Wulff besorgt war und ihn ermahnte, doch weniger zu rauchen. Da war eine Unwucht. Wulff wollte etwas von Jünger, er hatte ein Anliegen, er hatte nie Geschichte studiert und suchte Anerkennung, denn er wurde von der akademischen Historikerzunft im Abseits gehalten und vom Feuilleton geschnitten. Josef Wulff wurde 1912 in Chemnitz geboren. Bereits 1917 zog die wohlhabende Familie zurück nach Krakau. Der Sohn konnte sich freien Studien hingeben, er interessierte sich für die ostjüdische Tradition des Chassidismus und verstand sich zeitlebens als osteuropäischer Schicksalsjude. 1941 ging er in den jüdischen Untergrund, 1943 wurde er von der Gestapo verhaftet und kam nach Auschwitz. Auf einem Todesmarsch gelang ihm die Flucht. Seinem Brieffreund Jünger verkündete Josef Wulff 1965 sein Credo.
Mein Gott ist der Mensch. Das lernte ich auf meinen Universitäten. Ghettos, ein Monat im Gestapo-Gefängnis und in 2 Jahren Auschwitz. Einen Menschen tatsächlich zu retten oder ihm zu helfen, ist viel wichtiger als jede Meditation über die Rettung einer anonymen Menschheit.
1950 ging Wulff nach Berlin, wo er bis zu seinem Selbstmord 1974 zahlreiche Dokumentationen über die NS-Verbrecher und ihre Helfer veröffentlichte. Aber er fand dafür nur wenig Anerkennung in der deutschen Öffentlichkeit, die damals die NS-Verbrechen weitgehend verdrängte. Jünger wurde hingegen nach 1945 viel Aufmerksamkeit zuteil, indessen auch angefeindet. Thomas Mann nannte ihn einen geistigen Wegbereiter und Genüssling des Barbarismus. Der Kritiker Fritz J. Radatz empfand Jüngers Werke als Kitsch in der Emmy-Göring-Loge. Und man sah Jünger, wie er in Paris als Sieger der Wehrmacht die Abende in den Salons genoss und sein Burgunderglas schwenkte. Aber Jünger erhielt gerade über den Umweg von Frankreich, wo er bis heute viel gelesen und gerühmt wird, später in Deutschland zahlreiche Ehrungen. Das ist die Unwucht. Jünger stellte nach 45 weiterhin seine souveräne Haltung eines preußischen Offiziers aus, seine salamandrische Ruhe, während Wulff um Hilfe bat und hilflos blieb. Das zeigt auch der Briefwechsel. Jünger antwortete meistens knapp, während Wulff seine Anfragen höflich und umständlich formulierte. Wenn Wulff Jünger etwa um eine Stellungnahme zu dessen Brieffreunden Gottfried Benn, Martin Heidegger und dem unerträglichen NS-Kronjuristen Karl Schmidt aufforderte, wich Jünger einfach aus. Doch Wulff hakte immer wieder nach.
Lieber Herr Jünger, ich lese Ihre Schriften wie die Poesie eines Rimbaud oder Valéry, finde darin aber nichts von der beklemmenden und abgründigen Realität der Hitler-Ära, in der sich Philosophen und Dichter wie kleine, naive und unwissende Kinder benahmen. Als sei nichts geschehen, wird über alles geschwiegen. Auf Ihre Antwort bin ich höchst gespannt.
Besten Dank für Ihre Zeichen vom 10. Januar 1965. Die Beantwortung Ihrer Fragen müsste Bücher füllen. Es mag Ihnen genügen, dass ich in der Beurteilung der Schandtaten mit Ihnen einig bin. Ich habe daraus auch nie einen Hehl gemacht, besonders dann nicht, als es hochgefährlich war. Bitte grüßen Sie auch die Gattin.
Jünger vermeidet das Credo, er wimmelt ab. Seine Haltung soll für ihn sprechen. Er kann auf seine Nähe zum Widerstand von führenden Militärs gegen Hitler verweisen, als er von 1941 bis 1944 im Stab des Militärbefehlshabers in Frankreich war, wusste er von den Plänen eines Attentats auf Hitler, wollte aber nicht mit hineingezogen werden. Er hätte seine Schrift »Der Frieden« erwähnen können, die er damals verfasste und die das Todesurteil bedeutet hätte, wenn die Gestapo sie in seinem Pariser Safe entdeckt hätte. In dieser Schrift gab Jünger Berichte über die Vernichtungslager weiter. Wulff kannte diese Schrift und verteidigte deshalb Jünger öffentlich, als der in der Presse kritisiert wurde. Jünger bedankte sich brav, aber nicht öffentlich. Wulff legte jedoch auch den Finger auf die Wunde Jüngers, auf seine Schriften aus der Weimarer Republik. Als Jünger der Wortführer der Sturmtrupps des Ersten Weltkriegs war und in seinen Schriften »In Stahlgewittern« und »Wäldchen 125« zum Schleifen der Weimarer Republik beitrug. Aber Jünger wollte nicht an seine militaristischen Kampf- und Hetzschriften der Weimarer Zeit erinnert werden. Dieser Briefwechsel zeigt zwei unterschiedliche Einzelkämpfer. Der eine, Wulff, im Widerstand gegen die NS-Herrschaft und als missachteter Historiker des Nazismus. Der andere, Jünger, als privilegierter Zeitzeuge im Innern des Leviathans, der Wehrmacht. Beide nach Art und Herkunft so verschieden, begegneten sich durch ihre Briefe im Humanen, wie Jünger schrieb. Der gut kommentierte Briefwechsel wirft Licht und Schatten auf Ernst Jünger, aber vor allem Licht auf Josef Wulff. Der Überlebende von Auschwitz war der erste Chronist des Holocaust. Er dokumentierte als erster die Mitschuld der Dichter und Denker, der Musiker und Künstler sowie der Generäle an den NS-Verbrechen. Von diesen Büchern konnte er nicht leben, sondern von seinem schwindenden Erbe und vom Rundfunk. Als 1970 seine Frau starb, seine wichtigste Stütze, und die Aufträge vom Rundfunk zurückgingen, fühlte er sich zunehmend isoliert und verzweifelt. Am 10. Oktober 1974 stürzte er sich aus dem Fenster seiner Berliner Mietwohnung im vierten Stock der Giesebrechtstraße Nummer 12. Josef Wulff erhält durch diese Publikation ein spätes Denkmal.
Rutert Stäblein, der Band Ernst Jünger, Josef Wulff, der Briefwechsel ist im Klostermann Verlag zum Preis von 29,80 Euro erschienen. Das Buch hat 168 Seiten.